Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser besonderen Vertiefung zu deinem Online-Kurs Den Weg zu Jesus finden.
Hallo auch von meiner Seite.
Du hast dich ja schon intensiv damit beschäftigt, was es bedeutet, eine Beziehung zu Jesus aufzubauen. Aber es gibt da noch einen Aspekt, der viele ins Grübeln bringt. Manchmal schreckt er sogar ein bisschen ab.
Und das ist diese Idee, diesen Glauben mit anderen zu teilen. Deshalb wollen wir uns heute mal die Zeit nehmen und die Kernaussagen aus der Bonuslektion 16 ganz entspannt im Gespräch beleuchten. Also, warum gibt es im Christentum überhaupt diesen Auftrag, die gute Nachricht weiterzugeben?
Genau, und es geht uns darum, wirklich mal hinter die reinen Anweisungen zu blicken. Wir wollen verstehen, was die ursprüngliche Motivation war. Denn wenn man in die Texte schaut, merkt man relativ schnell, das ist keine Marketingstrategie oder so.
Nein. Es geht nicht darum, Leute zu überreden. Der Impuls, der da beschrieben wird, der kommt von einem ganz anderen Ort, aus einer tiefen inneren Überzeugung und, Freude.
Okay. Und ganz entscheidend, es gibt auch klare Leitplanken, wie das geschehen soll. Mit Respekt, mit Feingefühl und absolut ohne Druck. Genau das ist der Punkt. Fangen wir doch mal ganz vorne an, bei dem, was als der große Auftrag bekannt ist.
Das sind quasi die Abschiedsworte von Jesus, sein letzter großer Gedanke für seine Follower, festgehalten in Matthäus 28. Er sagt da, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Schon der erste Satz ist ja gewaltig.
Total.
Und dann, geht nun hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Puh, das ist schon eine Ansage.
Quasi.
Okay, Leute, ich gehe jetzt. Hier ist eure Mission.
Ja.
Was hier aber faszinierend ist, sind die zwei Säulen, auf denen dieser ganze Auftrag ruht. Er beginnt ja nicht mit dem Befehl.
Stimmt.
Sondern mit der Grundlage. Mir ist alle Macht gegeben. Das ist die Autorität. Es ist kein Vorschlag unter vielen, sondern es hat das Gewicht dessen, der, das Sagen im Universum hat.
Okay.
Und die zweite Säule ist der Satz ganz am Ende. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist die Zusage seiner Gegenwart.
Ah, das ist gut.
Zwischen diesen beiden gewaltigen Klammern seiner absoluten Autorität und seiner ständigen Nähe steht dann der eigentliche Auftrag. Das nimmt sofort den ganzen Druck raus, oder?
Ja, total. Es ist nicht deine Show, du bist nicht allein.
Genau.
Und dieser Kern des Auftrags Macht zu Jüngern, das klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen seltsam. Was genau ist damit gemeint?
Eine sehr gute Frage. Das griechische Wort mathetio bedeutet wörtlich zu einem Schüler machen. Es geht also nicht darum, jemanden zu einem einmaligen Ja zu überreden.
Sondern?
Es ist vielmehr eine Einladung, ein Lehrling oder sagen wir mal ein Azubi bei Jesus zu werden.
Ein Azubi bei Jesus. Das gefällt mir.
Ja. Es ist ein Prozess, eine Begleitung auf einem Weg. Darum erwähnt der Text ja auch explizit die Taufe als Startpunkt und das Lehren als kontinuierlichen Prozess. Es ist eine Einladung in eine Beziehung, nicht der Verkauf eines Produkts.
Ah, das verändert die Perspektive komplett. Weniger ein Verkäufer, der einen Abschluss erzielen will, sondern eher ein erfahrener Bergführer, der jemanden einlädt, den Weg mitzugehen.
Schönes Bild, ja. Und dieser Auftrag gilt ja offenbar nicht nur für einen kleinen Kreis. An anderer Stelle bei Markus heißt es ja, geht in die ganze Welt und verkündet die gute Nachricht allen Menschen. Das ist ziemlich eindeutig.
Absolut. Keine geografischen, kulturellen oder sozialen Grenzen. Aber das wirft sofort die nächste Frage auf, die du vorhin schon angedeutet hast. Okay, Jesus hat die Autorität, aber wie soll eine kleine Gruppe von Leuten das bitte schon schaffen?
Genau. Was ist die eigentliche Kraftquelle für diese globale Mission?
Ja, exakt. Und da gibt es diese andere Schlüsselstelle, kurz bevor Jesus in den Himmel aufgenommen wird, in der Apostelgeschichte. Da sagt er, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist.
Mhm.
Und ihr werdet meine Zeugen sein. Dieses Wort Zeuge, das finde ich unglaublich hilfreich. Ein Zeuge vor Gericht muss kein Anwalt sein. Er braucht keine perfekte Rhetorik.
Stimmt.
Er muss einfach nur authentisch berichten, was er persönlich gesehen und erlebt hat.
Das ist der Kern.
Es verlagert den Fokus von, ich muss Experte sein, zu, ich kann von meiner Erfahrung erzählen. Und die entscheidende Betonung liegt auch hier wieder auf der Kraftquelle. Er sagt nicht, nehmt euren ganzen Mut zusammen.
Nein.
Ihr werdet Kraft empfangen vom Heiligen Geist.
Die Wirksamkeit kommt nicht aus unserer Überzeugungskraft, sondern von Gott.
Okay. Und interessant ist auch diese geografische Ausbreitung, die in dem Vers beschrieben wird. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Das klingt ja fast wie eine strategische Anweisung. Fang da an, wo du bist, in deiner eigenen Stadt.
Genau.
Dann geh in die nächste Region.
Mhm.
Und dann immer weiter. Es ist also kein Auftrag, der nur für irgendwelche Supermissionare in fernen Ländern gilt.
Nein, überhaupt nicht.
Es beginnt buchstäblich vor der eigenen Haustür.
Ganz genau. Es ist ein integraler Bestandteil des christlichen Lebens, der im eigenen Alltag beginnt. Das ganze Buch der Apostelgeschichte ist im Grunde eine einzige Erzählung davon, wie unterschiedlich das in der Praxis aussah.
Stimmt.
Mal ist es eine große Predigt von Petrus, nach der Tausende dazukommen. Ein anderes Mal ist es Philippus, der in einem persönlichen Gespräch einem afrikanischen Finanzbeamten einen Text erklärt. Oder Paulus, der in intellektuellen Debatten in Athen argumentiert.
Es gibt also nicht die eine Methode.
Überhaupt nicht. Okay, der Auftrag ist also klar, die Kraftquelle ist benannt. Aber jetzt kommen wir mal zur vielleicht wichtigsten Frage. Warum das Ganze?
Mhm.
Warum ist das so eine große Sache? Man könnte ja auch sagen, ich habe meinen Glauben für mich gefunden, das ist eine private Sache und ich lasse alle anderen in Ruhe. Warum dieser Drang nach außen? Die Texte liefern dafür im Wesentlichen drei tiefgreifende Gründe. Der erste ist der einfachste und zugleich der stärkste. Gottes Liebe zu den Menschen.
Okay. Der vielleicht bekannteste Bibelvers überhaupt, Johannes 3,16, sagt es ja. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Hm.
An anderer Stelle schreibt Petrus, dass Gott nicht will, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Wenn man diese Liebe selbst erfährt, entsteht fast automatisch der Wunsch, das zu teilen.
Wie ein Reflex fast.
Genau. Jesus selbst gebraucht das Bild von einem Mann, der einen unermesslich wertvollen Schatz in einem Acker findet. Was tut der?
Aus purer, übersprudelnder Freude.
Rennt er los und erzählt allen davon.
Naja, er verkauft erstmal alles, was er hat, um diesen Acker zu bekommen. Die Freude darüber ist so groß, dass man sie kaum für sich behalten kann. Man will es teilen.
Das Bild leuchtet ein. Man will anderen von diesem unglaublichen Fund erzählen. Was ist der zweite Grund? Der zweite ist eine sehr klare, logische Kette, die der Apostel Paulus im Römerbrief aufbaut. Es ist fast wie eine philosophische Herleitung.
Okay, da bin ich gespannt. Er sagt sinngemäß, jeder, der Gott um Rettung bittet, wird gerettet. Dann fragt er weiter, aber wie kann jemand bitten, wenn er nicht an ihn glaubt? Logisch.
Und wie kann er glauben, wenn er nie von ihm gehört hat?
Geht nicht.
Und wie kann er hören, wenn ihm niemand davon erzählt? Und wie kann jemand erzählen, wenn er nicht gesendet wird?
Wow.
Er zeigt damit, dass wir Menschen ein entscheidendes Bindeglied in dieser Rettungskette sind. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil Gott beschlossen hat, seine Botschaft durch Menschen zu den Menschen zu bringen.
Wow, das ist eine große Verantwortung, aber gleichzeitig auch ein riesiges Privileg, ein Teil davon sein zu dürfen.
Genau.
Und der dritte Punkt beschreibt unsere neue Identität als Christen. Paulus verwendet dafür im 2. Korintherbrief eine faszinierende Metapher. Er sagt, wir sind also Gesandte an Christi Stadt.
Botschafter.
Genau, Botschafter. Und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Ein Botschafter spricht da nicht für sich selbst. Nein, er überbringt die offizielle Nachricht seines Königs.
Exakt. Wir haben also die Aufgabe, die offizielle Einladung Gottes an die Welt zu überbringen. Die Einladung zur Versöhnung.
Okay, die Gründe sind also wirklich existenziell. Aber das ist ja genau der Punkt, wo es oft heikel wird. Man hat diese wichtige Botschaft, aber wie überbringt man sie, ohne Menschen zu überrumpeln, ohne arrogant oder aufdringlich zu wirken? Das ist ja die große Gefahr.
Absolut. Und die biblischen Autoren waren sich dieser Gefahr offenbar sehr bewusst. Es gibt erstaunlich viele und klare Anweisungen zum Wie.
Na, gut. Die Botschaft ist Liebe, also muss auch die Art der Kommunikation von Liebe geprägt sein. Es gibt da drei Leitlinien, die immer wieder auftauchen. Die erste findet sich bei Petrus. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt.
Mhm. Aber tut es mit Sanftmut und Respekt. Das ist interessant. Es heißt nicht, geht hin und haltet jedem einen Vortrag, sondern seid bereit, wenn ihr gefragt werdet.
Genau. Es ist also reaktiv. Es beginnt damit, ein Leben zu führen, das bei anderen vielleicht Fragen aufwirft.
Exakt. Dein Leben ist die erste Botschaft. Die Worte sind die Antwort auf die Fragen, die dein Leben provoziert.
Okay. Die zweite Leitlinie kommt von Paulus an seinen Schüler Timotheus. Ein Diener des Herrn soll nicht streiten, sondern zu allen freundlich sein, ein guter Lehrer, der auch Kränkungen ertragen kann. Er soll die Widerspenstigen mit Sanftmut zurechtweisen. Wieder diese Betonung auf der Haltung.
Kein Streit, keine Überheblichkeit, sondern Freundlichkeit, Geduld, Sanftmut.
Also das genaue Gegenteil von dem Bild des schreienden Straßenpredigers, das viele vielleicht im Kopf haben.
Verkollgrund.
Durch die Leitlinie fasst das schön zusammen, aus dem Kolosserbrief. Redet immer freundlich und taktvoll, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen die richtige Antwort geben könnt. Taktvoll, weise, auf die Person zugeschnitten. Nicht eine Standardpredigt für alle, sondern ein echtes Gespräch.
Ja. Weißt du, was mir dabei den größten Druck nimmt? Das ist ein Gedanke auch von Paulus, den du mir mal gezeigt hast. Er schreibt im 1. Korintherbrief: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt.
Das ist doch so befreiend, oder? Unsere Aufgabe ist es, den Samen zu sehen, also zu erzählen. Wir sind nicht dafür verantwortlich, dass daraus eine riesige Pflanze wächst. Das ist Gottes Job.
Das ist einer der wichtigsten Schlüssel überhaupt. Du bist für deine Treue im Säen verantwortlich, nicht für das Ergebnis. Das liegt außerhalb deiner Kontrolle. Und das ist auch gut so.
Ja.
Es macht demütig und entspannt zugleich.
Okay, lass uns das mal ganz praktisch ins 21. Jahrhundert holen. Wie kann dieser 2000 Jahre alte Auftrag heute aussehen?
Also die Prinzipien bleiben dieselben, aber die Werkzeuge ändern mich natürlich. Im einfachsten Fall ist es der ganz normale Alltag.
Wie meinst du das?
Ein ehrliches Gespräch mit einem Freund, der gerade durch eine schwere Zeit geht. Eine Einladung zu einem Gottesdienst oder einem Hauskreis, wo er Gemeinschaft erleben kann. Und wie schon gesagt, am wichtigsten ist das eigene Leben.
Stimmt.
Wenn Menschen bei dir eine bestimmte Art von Frieden, Freundlichkeit oder Integrität sehen, die sie sich nicht erklären können, werden sie vielleicht von selbst neugierig.
Und dann ist dann natürlich noch die ganze digitale Welt.
Genau. Die bietet riesige Chancen. Ein Blog, ein authentischer Post in sozialen Medien, ein Video, ein Podcast wie dieser hier. Sind alles Wege, um Samen zu sehen.
Ja, und Menschen zu erreichen, die vielleicht niemals eine Kirche betreten würden.
Und natürlich gibt es auch die organisierten Angebote von Gemeinden, wie zum Beispiel Alpha-Kurse, die genau dafür gemacht sind, Menschen einen sicheren Raum für ihre Fragen zu geben.
Oder soziale Projekte, wo Glaube ganz praktisch wird.
Genau.
Was ich dabei so entscheidend finde, ist, dass es zur eigenen Persönlichkeit passen muss. Nicht jeder muss auf einer Bühne stehen, oder?
Nein, um Himmels Willen.
Der eine schreibt vielleicht lieber, die andere ist eine fantastische Zuhörerin und betet einfach für Menschen und der dritte packt lieber praktisch an und hilft.
Unbedingt. Jeder Beitrag ist auf seine Weise wertvoll. Es geht darum, deinen Platz zu finden, den Weg, der zu dir, deinen Gaben und deiner Persönlichkeit passt. Authentizität ist hier alles.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Ich glaube, der Gedanke, der bei vielen jetzt im Kopf ist, ist die pure Angst. Das klingt ja alles gut und schön, aber was ist, wenn ich abgelehnt werde? Was, wenn ich komisch angeschaut werde? Was, wenn ich auf eine Frage keine Antwort weiß? Diese Unsicherheit ist doch total real.
Absolut real und absolut normal. Und die Bibel ist da auch kein idealistisches Märchenbuch. Jesus hat seinen Leuten klipp und klar gesagt, dass sie auf Widerstand stoßen werden.
Er hat's vorausgesagt, ja. Er sagt im Johannesevangelium, wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Er beschönigt dann nichts. Okay. Aber direkt daneben steht immer die Ermutigung, unzählige Male sagt er, fürchtet euch nicht. Er versichert uns, dass wir unendlich wertvoll sind in Gottes Augen. Und er gibt das Versprechen, dass der Heilige Geist uns im entscheidenden Moment die richtigen Worte geben wird. Man muss also nicht für jede theologische Streitfrage eine perfekte Antwort parat haben. Nein, es geht mehr um Vertrauen als um perfektes Wissen. Und es hilft sich klarzumachen, wenn Ablehnung kommt, richtet sie sich selten gegen dich als Person. Sie richtet sich gegen eine Botschaft, die herausfordernd ist, die unser Weltbild in Frage stellt.
Das ist ein guter Punkt. Deine Aufgabe ist es nicht, jemanden zu überzeugen. Deine Aufgabe ist es, ein authentischer und liebevoller Botschafter zu sein. Was im Herzen des anderen passiert, liegt letztlich bei Gott. Wenn wir das alles zusammennehmen, ist die zentrale Erkenntnis für mich: Dieser Auftrag, von dem wir sprechen, ist kein schweres Joch, keine lästige Pflicht. Nein, es ist eigentlich ein Privileg. Es ist eine Einladung, Teil von Gottes großer Mission in dieser Welt zu sein. Und das Ganze fließt ganz natürlich aus der Freude und der Liebe, die man selbst erfahren hat. Und das Wichtigste, man macht es nie allein, sondern immer in seiner Gegenwart und mit seiner Kraft.
Das fasst es perfekt zusammen. Und um das jetzt für dich, der du zuhörst, noch etwas greifbarer zu machen, möchten wir dir einfach ein paar Fragen mit auf den Weg geben. Ja? Nicht als Hausaufgabe, sondern einfach als Denkanstoß für die nächsten Tage. Vielleicht fragst du dich mal, welche der Bibelstellen oder welcher Gedanke aus unserem Gespräch hat dich heute am meisten angesprochen? Und warum? Oder vielleicht denkst du mal an eine Situation zurück. Hast du schon mal erlebt, dass du etwas von deinem Glauben erzählt hast? Oder dass dir jemand davon erzählt hat? Wie hat sich das angefühlt? Ganz ohne Wertung. Und eine ganz praktische Frage. Wo könntest du in deinem Alltag, vielleicht schon morgen, ganz natürlich und ohne Druck, einen kleinen Hinweis auf Jesus geben?
Vielleicht durch eine kleine Geste der Freundlichkeit, ein ehrliches Wort, eine Tat. Wie könntest du im ganz Kleinen ein Botschafter sein? Das sind gute Fragen, um das Ganze vom Kopf ins Herz zu bekommen. Und vielleicht ist der Gedanke, der am Ende bleibt, selbst eine Art Gebet für dich. Himmlischer Vater, hilf mir, deine Liebe so tief zu erleben, dass sie von selbst zu anderen überfließen möchte. Gib mir den Mut, die Weisheit und das Feingefühl, deine gute Nachricht zu teilen, auf eine Art, die zu mir passt. Und bitte wirke du selbst in den Herzen der Menschen. Amen.
Manchmal ist der erste Schritt ja ganz einfach. Vielleicht indem du einfach diese Folge an jemanden weiterleitest, von dem du glaubst, dass sie ihm oder ihr guttun könnte. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke fürs Zuhören.